Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Der Tobias Schmid ist mit einer Maurerlehre ins Berufsleben gestartet, hat später das Baumeisterdiplom abgeschlossen, ein weiteres Nachdiplomstudium absolviert und leitet heute den Basler Sitz von der schweizweit bekannten Bauunternehmung Marti AG. Das ist die Firma, die unter der Führung von Tobias Schmid unter anderem die beiden Rostürme gebaut hat. Mit dem Chef von über 400 Angestellten reden wir im Wirtschaft on Air über den Wert der Berufslehre und über die moderne Gesellschaft, die eine Top-Infrastruktur verlangt, sich gleichzeitig aber über die vielen Baustellen aufregt. Fragen haben wir auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wie hat sich die Baubranche verändert? Und wo liegen die Grenzen? Und wir wollen natürlich wissen, wie der Tobias Schmid die Auswirkungen vom umstrittenen Basler Wohnschutzgesetz beurteilt. Um all das geht es in den nächsten 23 Minuten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air. Mein Name ist Christian Keller und heute geht es um Bauen in dieser Sendung, ums Bauen. Mein Gast ist nämlich der Tobias Schmid, der Geschäftsführer von der Marti AG hier in Basel. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung, Christian. Ich freue mich.
Zum Einstieg von diesem Gespräch, wo wir uns wieder vieles vorgenommen haben, möchte ich zuerst mal fragen, ihr seid ja in Basel, aber eigentlich auch in der ganzen Schweiz. Das ist eine grosse Unternehmung, die aber den Anspruch hat, familiär zu sein. Wie geht das genau?
Das ist so, ja. Wir haben nicht nur den Anspruch, familiär zu sein, wir sind auch familiär. Also, wir haben das Aktionariat allein bei der Familie Marti. Ich sage jetzt einmal, ein Konzern. Wir wehren uns ein bisschen gegen den Ausdruck, dass wir ein Konzern sind. Wir haben eine Holdinggesellschaft, die ursprünglich in Bern daheim ist. Wir sind jetzt 102 Jahre alt mittlerweile, vierte Generation. Und haben eine Holdingstruktur eigentlich. Und die Kompetenzen sind aber komplett in den Regionen. Und die Familie hat eigentlich den Anspruch, dass der Geschäftsführer die Leitung von jeweils den Regionen in Basel Baseldeutsch redet, in Zürich Zürichdeutsch und so weiter und so fort.
Die Firma ist sehr bekannt. Wie sind ihr in Basel aufgestellt?
Wir dienen in Basel eigentlich das ganze Segment, was Bauhauptgewerbe anbelangt, anbieten. Das heisst, wir sind im Rückbau tätig, im Tiefbau, im Spezialtiefbau, im Hochbau und aber auch Umbau und Sanierungen. Und haben dann noch sonst ein paar Nischenprodukte, die wir in der ganzen Schweiz anbieten.
Wie viele Angestellte haben wir?
Die ganze Gruppe hat etwas über 6'000 Mitarbeiter und wir sind hier in der Region Basel gegen 400.
Das sind möglicherweise Dimensionen von einem Konzern, aber...
Eben nicht Konzern, genau.
Genau, und interessant ist ja, viele markante Bauprojekte, die man wirklich auch kennt, sind ihr dabei. Die Rostürme ist eigentlich ein Projekt gewesen. Und jetzt lustigerweise in dem Gondeli, wo wir da sitzen, auf der Wasserfallenbahn, sind ihr auch involviert gewesen.
Ja, das ist richtig. Vor plus minus etwas über 15 Jahren muss das gewesen sein, haben wir dürfen die Talstation und die Bergstation von der Wasserfallenbahn bauen.
Reden wir noch kurz über Ihre Person, Ihre Biografie. Wenn man in der Mediendatenbank schaut, findet man eigentlich wenig Artikel. Und der, den man findet, wo viel darüber geschrieben worden ist, ist, dass Sie den Siegespreis gespendet haben beim Eidgenössischen Schwinger- und Älplerfest, nämlich der Magnus, also der Muni, der Sieger Muni Magnus. Das ist so, wie Sie in Erscheinung treten. Das heisst, Sie haben dort etwas gesponsert, aber sonst sind Sie eher im Hintergrund. Ist das richtig?
Richtig. Soll auch so sein. Also zu meiner Person, ich habe eigentlich von der Pike auf das Handwerk gelernt. Ich habe eine Maurerlehre gemacht, anfangs von meiner Karriere. Habe mich dann noch weitergebildet, verschiedene Schulen besucht, bis zum Baumeisterdiplom, dann noch ein Nachdiplomstudium und bin sage und schreibe jetzt schon seit gut 21 Jahren in dieser Firma.
Das ist nicht sensationell und es zeigt ja auch wieder einmal mehr, wie viel eine Lehre wert ist.
Auf jeden Fall. Also wir haben ein Bildungssystem, das einzigartig ist, wo wir auch setzen drauf. Und wir probieren auch heute noch in unserer Firma junge Leute zu fördern, nachzunehmen und immer wieder weiter auszubilden.
Wenn wir doch kurz über das gerade reden, wenn wir jetzt schon dabei sind, das Ganze, die Förderung von Lehrstellen und die Diskussion darum, wie viele ins Gym gehen oder eben eine Lehre machen, wie erleben Sie die?
Ja, das ist so. Also das beobachten wir natürlich auch. Allgemein in der Schweiz nehmen die Lehrlingszahlen ab. Es gehen immer weniger in eine Lehre. Leider ist in dieser ganzen Abwärtskurve das Handwerk noch mehr betroffen. Und wir probieren Gegensteuer zu geben. Wir probieren mit verschiedenen Projekten, unter anderem Smarty Future Projekt, so viele Lehrlinge wie möglich zu uns und auch schlussendlich in die Baubranche zu kriegen.
Smarty Future, Sie haben es angesprochen, das ist eigentlich eine eigene Plattform, um Lehrstellenförderung zu betreiben, dass sie Lernende gewinnen.
Richtig. Eins davon ist, Lehrstellen zu schaffen und Lehrstellen können anzubieten. Smarty Future wird bei uns intern aber auch angewendet, indem wir die bestehenden Mitarbeiter weiterbilden auf dem Karriereweg, wo das Bauhauptgewerbe anbieten wird.
Was sagen Sie Älteren, wenn die sagen, ja, aber auf Baustelle, das wollen wir jetzt weniger. Was hören Sie wahrscheinlich oft, das kommt denen. Sie haben so viele verschiedene Segmente, wenn man auf Ihrer Webseite schaut, das sind so viele verschiedene Branchen, aber ist das in der öffentlichen Wahrnehmung bewusst?
Also mit dem werden wir leider tagtäglich konfrontiert. Ich kann gerade ein Beispiel sagen, mein Sohn steht jetzt gerade vor der Berufswahl. Ich bin in Genuss gekommen mit älteren Gesprächen, mit Lehrern. Und auch dort stößt man nicht immer auf Begeisterung, wenn das Kind oder der Teenager dann noch sagt, ich würde gerne eine handwerkliche Lehre machen. Da braucht es ein bisschen Überzeugungsarbeit. Und die jungen Leute, die sind beeinflussbar. Und es fängt aber auch bei den Eltern an.
Das ist ganz entscheidend, oder?
Selbstverständlich. Also, wenn die Eltern schon sagen, du musst den gymnasialen Weg machen, oder es wäre toll, du könntest den gymnasialen Weg machen, dann sind das natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn die Eltern das begrüßen. Wenn der junge Mensch eine Lehre machen will, völlig egal, in welcher Branche. Aber schon allein nur, dass er dann eine Lehre macht, ob jetzt im Baugewerbe oder sonst im Gewerbe oder auch im kaufmännischen Bereich, das spielt ja eigentlich dann nicht immer so eine Rolle. Und unser System zeigt ja auch mit den Schulen, die man nachträglich machen kann, dass eine Karriere möglich ist, eine tolle Karriere möglich ist. Und wir haben in unserer Branche sehr viele mittlere und höhere Kader, wo auf der einen Seite der berufliche Bildungsweg gemacht haben mit einer Lehre, aber auch andere, die aus dem akademischen Weg dann noch kommen. Und ich kann Ihnen versichern, dass keiner besser ist als der andere. Sogar es vielleicht auch einfacher ist, mit jemandem dann zu schwätzen oder zu reden, der eine Berufslehre gemacht hat und von der Pike auf gelehrt hat.
Reden wir über das grosse Dossier über Bauen. Wir wollen ja in diesem Podcast Dialog pflegen zwischen Wirtschaft und Politik. Das ist der Anspruch von dieser Sendung. Und da geht es immer darum, dass man sich gegenseitig versteht. Auch gerade beim Bauen ist das etwas, was fundamental wichtig ist. Jetzt zuerst einmal, reden wir mal über die Stadt, wenn das okay ist. So die verdichtete Bauweise, die es da braucht. Die Leute ärgern sich sehr oft über Baustellen. Das ist auch in der Fasnacht immer ein schönes Schüsse über den Grund. Was sind, mal einfach ganz allgemein gefragt, die Herausforderungen im Bauen, die wir haben in Bad Stadt? Ich rede jetzt noch nicht vom Politischen, aber das würde ich gerne nachher zu sprechen kommen.
Die Herausforderung, gut, ich glaube, es ist eine Verständnisfrage und vielleicht am Schluss eben auch eine Kommunikationsfrage. Die Gesellschaft hat Ansprüche, dass sie entsprechende Infrastrukturen haben, oder? ob das Verkehrsinfrastruktur ist, aber auch, es will jeder schnell ein Internet haben daheim, dass das Entwässerungssystem bei uns funktioniert, das ist alles selbstverständlich. Der Anspruch hat die Gesellschaft, aber dass das mit einer Baustelle oder mit Bauarbeiten verbunden ist, da hat eine Gesellschaft oft Mühe damit.
Wie versuchen Sie als grosses Bauunternehmen, das in Einklang zu bringen?
Gut, wir allein können das wahrscheinlich nicht, obwohl wir uns da grösste Mühe geben, indem wir unsere Baustellen eigentlich super abarbeiten. Aber da ist auch vor allem der Verband gefragt. Wir tun sehr eng mit den Verbänden zusammenarbeiten, die auch Ressourcen zur Verfügung stellen, geben uns das Know-how da rein, weil es spielt ja eigentlich schlussendlich nicht eine Rolle, ob Firma Marti jetzt eine Baustelle betreiben tut oder ob das eine andere Bauunternehmung ist. Das Projekt steht im Vordergrund, dann gibt es eine Baustelle, ob jetzt die Bauunternehmung ein grünes, ein rotes, ein gelbes oder ein blaues Logo hat. Das spielt ja eigentlich für die Bevölkerung, die sich ein Stück weit innoviert gegen die Baustelle, nicht wirklich eine Rolle.
Ich habe Sie gefragt, was die Herausforderungen sind. Man hat das Gefühl von außen als Laie, es ist extrem viel, was gebaut wird. Es ist sehr dynamisch. Wie würden Sie den Baumarkt, die Baubranche in der Region Basel beschreiben?
Eben, Sie sagen jetzt in der Region Basel, also wir unterscheiden nicht unterscheiden zwischen Stadt und Land grundsätzlich. Ich sage es mal so, in der Region Basel darf man vielleicht das Ganze ein bisschen anschauen wie ein Kreuz, ein vertikales und ein horizontales. Oben links nehmen wir den Hochbau im öffentlichen Segment, oben rechts den Hochbau im privaten Segment, unten links den Tiefbau im privaten Segment und rechts der Tiefbau im öffentlichen Segment. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja? Und ich sage es mal, das Kreuz, die vier Segmente, hat in jedem Halbkanton für sich nochmal speziell. Und das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Zeiten gehabt, wo sich die verschiedenen Arbeitsgattungen ein bisschen ausgeglichen haben. Oder? Also das heisst, dass es mehr im Tiefbau zu arbeiten gegeben hat und dann auch hat aber auch wieder eine andere Zeit, die es im Hochbau mehr gegeben hat. Und kritisch wird es dann, wenn sie sich nicht mehr ausgleichen, die verschiedenen Segmente und auch die verschiedenen Kantone nicht mehr, sondern wenn dann vielleicht im Tiefbau in beiden Halbkantonen alles retour geht oder dann aber auch im Hochbau in beiden Halbkantonen das Volumen ein bisschen retour geht.
Und wie ist es aktuell? Also man sieht ja, die Stadt verändert sich. Da werden Hochhäuser gebaut, es gibt neue Grossprojekte. Das ist schon sehr viel, was läuft.
Das ist so, aber jedes Projekt hat eine Vorgeschichte und generell kann ich eigentlich sagen, dass jedes Projekt einfach eine längere Vorgeschichte hat. Zum Glück haben wir sehr viel im Petto gehabt. Wir haben auch jetzt, noch heute, haben wir sehr viele Ideen, Visionen, wie die Stadt soll aussehen. Wir haben Transformationsareal, wir haben auch wir haben Wohnungsnot, wir haben Zuwanderung. Das sind alles eigentlich Faktoren, die man könnte meinen, ja, wir brauchen Baustellen. Auf der anderen Seite haben wir den Bedarf nach Infrastruktur. Das gibt ja dann tiefbaulastige Baustellen. Fernwärmenetz zum Beispiel, ein gutes Beispiel in unserer Region, in der Stadt, wo ausgebaut wird, wo massiv an Volumen gegeben wird. Oder? Das wird in den nächsten 15 Jahren wird das plus 30% Baustellen geben im Strassenbau in der Stadt Basel.
Das ist wahnsinnig. Das habe ich jetzt überhört.
Das ist so. Ob man die PS am Boden kriegen, ja. Das sei mal dahingestellt. Aber das ist Fakt. Der Anspruch hat die Gesellschaft. Und ich sage, grundsätzlich können wir nicht klagen. Wir können nicht klagen, aber ein grosses Aber. Wir hatten sehr viel Potenzial und haben aber auch sehr viele Hürden, die wir überschreiten müssen.
Um das geht es in diesem Podcast auch. Auf der einen Seite haben wir eine tolle Wirtschaftskraft in der Region, ist sehr viel rum am Potenzial. Jetzt gerade in der letzten Zeit hat es viele Medienberichte gegeben und Diskussionen wegen der Regulierung. Jetzt reden wir wieder von Basel-Stadt. Sanierungen, die zurückgehen wegen neuen Gesetzen, Wohnschutzgesetz wird immer genannt, da gibt es eine Volksabstimmung, die irgendwann kommt. Basel baut Zukunft und da sind die Wirtschaftsverbände klar dagegen, wehren sich dagegen. Jetzt mal Sie als Profi von dieser Branche gefragt, sehen Sie es auch so, wie jetzt die Klagerufe sind in der Wirtschaft oder auch bei den Verbänden, dass es schwieriger geworden ist zum Sanieren, zum Bauen oder ist es übertrieben? Wie ist die Situation?
Absolut. Es ist effektiv prekär, das merken wir. Das merken wir, unsere Branche merkt das. Firmen, die sich im Umbau- und Sanierungsbereich bewegen, ausschließlich in diesem Bereich bewegen, haben schon allein jetzt in dem ersten Jahr, wo die Wohnschutzinitiative eigentlich umgesetzt worden ist, massive Umsatzrückgänge müssen in Kauf nehmen. Und ja, ich kann allen Wirtschaftsverbänden, die sich einsetzen für die Anliegen, eigentlich nur unterstützen und denen recht geben, dass es prekär ist und nicht gut ist für unsere Branche.
Es ist ein bisschen lauter geworden, weil wir in der Hälfte sind von dieser Sendung. Das heisst, oben ankommen, auf der Bergstation, die die Sendung oft hören müssen, dass denn das halt so ist. Aber das einfach noch kurz zur Erklärung. Das heisst, wir haben jetzt noch mal so viel Zeit und dann ist schon fertig. Darum müssen wir schnell weitermachen. Was ist denn die Situation? Wo sind denn die Probleme? Wie merken Sie es im Alltag?
Ja gut, wir direkt im Alltag merken natürlich, dass Sanierungsaufträge als wie weniger gefragt sind und angefragt werden bei uns. Es ist aber nicht so, dass jede Sanierung von einer Liegenschaft in der Stadt gerade unmittelbar Arbeiten vom Bauhauptgewerbe würde nachziehen. Also das Baunebengewerbe ist viel stärker betroffen. Man kann eine Küchensanierung vornehmen, ohne dass es jetzt riesige Baumeisterarbeiten mit sich ziehen. Aber die Baunebengewerbe, die haben im 2023, im vergangenen Jahr, wo das Gesetz in Kraft schon getreten ist, massive Umsatzeinbüsse müssen vernehmen im Kanton Basel-Stadt. Das ist so.
Darf ich auch konkret für Ihre Unternehmung fragen? Sie merken es auch. Also Sie spüren es direkt auch, dass vielleicht Projekte verzögert werden oder jetzt nicht gekommen sind. Transformationsareal ist ja das Thema, dass vielleicht Zeitpläne nicht eingehalten werden, nicht mehr eingehalten werden, dass es unsicher wird.
Gut, wir sind ein bisschen weniger im Sanierungsbereich tätig, machen wir auch. Wir wären schlecht beraten, würden wir es nicht machen. Weil das verdichtete Bauen ist automatisch verbunden mit Sanierungen und Aufstockungen. Von dem her, wir können eigentlich sagen, dass wir es spüren, aber noch nicht so stark wie andere Unternehmungen in unserer Branche.
Okay, jetzt ganz wichtige Frage. Was ist Ihre Erwartung, die Sie haben von der Politik und vielleicht auch die Forderung, die Sie haben jetzt, nachdem ja wirklich von vielen Seiten, das kann man wirklich sagen, die Kritik rum ist, wir müssen etwas ändern. Es gibt auch schon Vorstöße im Parlament, die sind auch überwiesen worden, knapp. Was ist Ihre Erwartung, die Sie haben an die Politik als Wirtschaftsvertreter?
Also zuerst erwarte ich natürlich, dass die Analyse, was die Einführung von dem Wohnschutzgesetz eigentlich angerichtet hat, dass die super gemacht wird, dass die Politiker, wo fürs Gewerbe auch sich verantwortlich fühlen, und ich hoffe, das sind alle, dass sich die Informationen holen, was die Auswirkungen sind. Oftmals kommt es mir so vor, dass man Initiativen oder Vorstöße lanciert, die nicht fertig gedacht sind, wo nachhaltig halt einfach ganz viele Schattenseiten haben. Und ich würde mir wünschen, dass man die gefühlsneutral macht, die Analyse, so, dass es in unserem Kanton noch immer ich sage jetzt, für die Wirtschaft gut ist und aber auch für nachher den Nutzer, der ja eigentlich die Initiative würden angehen, auch nicht zu kurz kommt.
Wie sehr gehen Sie selber ins Gespräch mit der Politik? Und haben Sie dort das Gefühl, dass Sie mit Ihren Anliegen Gehör finden?
Das ist eine gute Frage. Also mit den Politikern, wo ich das Gespräch habe, die sind eigentlich oftmals der gleiche Meinung wie ich. Es gilt ja aber auch andere zu überzeugen.
Also sind auf Regierungsräte oder mit wem haben Sie alles Kontakt?
Nein, das sind Landräte, das sind Grossräte, ja. Es sind aber auch Nationalräte und Nationalrätinnen. Also wie gesagt, das ist ein Querbeet.
Okay, dann vielleicht noch anders gefragt. Wenn man ein bisschen selbstkritisch das anschaut, muss man dann auch sagen, dass das Ergebnis, das wir jetzt haben, das Gesetz, das jetzt da ist, eigentlich das Resultat ist von einem Misstrauen von den Stimmbürger, die gefunden haben, im Wohnschutz gibt es zu viele Fälle, wo wir nicht fair behandelt worden sind als Mieter. Oder einfach die Meinung war, es braucht eine Anpassung.
Also, dass man die Bevölkerung dermassen auf die Seite hat von den Initianten, da muss man ja selbstkritisch erkennen, da hat man etwas verschlafen, da haben wir etwas falsch gemacht. Die Initiative ist ja auch lanciert worden, unter anderem immer wieder genannt die Schorenhochhäuser. Dass jetzt dort nicht alles gut gelaufen ist, ja, das ist natürlich so. Und vielleicht hat man sich auch sicher gefühlt. Und da muss man daraus lernen. Man muss können Kompromisse eingehen können. Und wenn einfach Initiativen und Vorstöße entweder nach links oder nach rechts gemacht werden, dass es noch Gegenvorschläge könnte geben, die dann einigermaßen gangbar sind, das ist natürlich keine Politik, die man führen kann. Das ist keine Sachpolitik und das ist nicht zweckmässig.
Ja, und interessant ist ja auch, das ist ja auch die grosse Herausforderung, wie man kommt. Man kann eigentlich alles richtig machen und da gibt es zwei, drei Fälle, wo in den Medien halt Schlagzeilen geben und dann ist das Gesamtbild. Wie leben Sie mit dem? Also beschäftigt Sie das einmal auch, dass Sie den Eindruck haben, hey, eigentlich ist es da etwas gross in den Medien, wird das als Thema genommen, aber wenn man es genauer anschaut, muss man eigentlich sagen, es sind eher Einzelfälle.
Ja, so funktioniert der Mensch und so funktionieren ja auch die Journalisten, ist klar. Das muss ich Ihnen nicht sagen.
Ja, gut.
das ist so, ist klar. Einverstanden.
Okay, gut. Ich würde gerne das Thema wechseln. Reden wir über etwas anderes. Thema Nachhaltigkeit. Das ist auch bei Ihnen ein riesen Thema, das sieht man auf der Webseite. Ja, Gebäude abreißen, neu bauen, da kommt schnell die Frage, ist das recycelbares Material, das da verwendet wird, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz. Was können Sie uns über das erzählen? Wie sehr ist das auch bei Ihnen auf der Agenda drauf?
Also ist bei uns ein Riesenthema, Nachhaltigkeit. Wir reden einfach immer nur von der ökologischen Nachhaltigkeit. Es gibt noch ganz andere Faktoren, oder? Ethische Aspekte, aber bleiben wir bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Also die Branche als solches ist sehr gefordert. Nachhaltige Bedürfnisse, der ökologische nachhaltige Bedürfnis von der Gesellschaft nachzukommen. Und wir bemühen uns sehr, in der Kreislaufwirtschaft unseren Teil können beizutragen und auch alternative Materialien, Bausubstanzen können anzubieten. Also die Branche ist eigentlich bereit.
Was hat sich denn geändert in den letzten vielleicht 20 Jahren? Was können Sie so sagen? Ein paar Beispiele, die man könnte nennen, um das zu verstehen, was denn anders geworden ist oder wo man sich darum bemüht?
Also man hat nebst Baumaterialien, wo jetzt auch technologische Fortschritte mit einer Rolle spielt, hat man auch den Bauprozess hinterfragt, angeschaut. Sie haben vor der Ostbau 1 und 2 angesprochen, wir haben beide Türme dürfen bauen. Wo wir 2012 den Ostbau 1 akquiriert hatten, haben wir der Bauherrschaft offeriert, dass wir den Beton vor Ort anmachen werden. Und haben fast ein bisschen Überzeugungsarbeit müssen leisten. Am Schluss haben wir den Bauherr können überzeugen, wir haben den Beton vor Ort angemacht und haben das ganze Wasser, das mit diesen Fahrmischern im Lastwagen, beim Flüssigbeton auf die Baustelle gefahren worden wäre, haben wir gespart. Das sind über 1000 Lastwagenfahrten, sprich mit der Rückfahrt 2000 Lastwagenfahrten, die wir haben können sparen konnten, die nicht durchs Wettsteinquartier gefahren sind. Und man ist auch in der Verarbeitung flexibler. Also das heisst, man ist nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten angewiesen. Und also die Branche bewegt sich sehr stark.
Wie stark kommt man hier aber auch schnell an einen Punkt, wo man muss sagen, auf dem Papier ist es immer nicht Nachhaltigkeit, aber am Schluss ist es eben auch ein Kostenfaktor oder gibt es irgendwelche limitierenden Faktoren, wo man an sich stand jetzt, auch wenn man es gerne würde wollen, eigentlich nichts machen kann?
Also das ist, glaube ich, ein Grundsatz. Jeder Bauherr muss sich bewusst sein, dass wenn man nachhaltig, auch im Reuse jetzt, arbeiten will, dass die Baukosten teurer sind.
Das ist im Bewusstsein nicht vorhanden, dass man das einkalkuliert?
Nein. Also wir haben oftmals den Fall, dass wir ein Objekt rechnen, Variante X, nachhaltig, Variante Y, herkömmlich. Variante X wird dann oftmals verworfen, da zu teuer.
Hm. Ja. Ja. Und dann nehme ich an, da müssen Sie daran arbeiten. Also das ist ja in dem Sinn, da braucht es wahrscheinlich auch Weiterentwicklung.
Ist es so. Es braucht eine Weiterentwicklung, es braucht aber auch es braucht ein Bewusstsein und es braucht einen Vorreiter. Und die sehe ich bei der öffentlichen Hand. Der Kanton Basel-Stadt übernimmt jetzt hier eine Vorreiterrolle. Sie haben das eine oder andere Objekt, das sie probieren, auch wahrscheinlich im Wissen, das kostet uns etwas, aber das wollen wir jetzt mal durchspielen, den Fall wollen wir durchspielen und das begrüße ich natürlich auch.
Jetzt muss ich kurz noch etwas nachfragen. Sie haben vorher so by the way erwähnt, dass Sie die beiden Rosttürme gebaut haben. Jetzt ist einfach so, ich meine, das ist Stadtbild. Wenn man den Zuschlag bekommt, dass man den Rosttürm baut, was ist das für ein Tag?
Ja, das war ein spezieller Tag. Also, es waren beide Tage speziell. Am 12. und dann noch im 18. war das. Also, ich muss mal so viel sagen. Wir waren stolz gewesen, aber wir haben gewusst, dass der Rosch ein sehr guter Einkäufer ist. Also, von dem her haben wir auch Respekt gehabt von dieser Aufgabe. Aber ich glaube, wir haben die Aufgabe zu aller Zufriedenheit haben wir die können lösen.
Ja, ich meine, wir haben noch, Sie sind der Chef dieser Firma und wenn Sie jetzt irgendwo gehen essen und einen fragt, ja, was schaffst du? Ja, bau den Rosturm. Also, das ist schon, ich meine, das ist ein riesiges Projekt. Hat man da nicht als Chef auch das Gefühl, hey, das ist also, das muss ja auch klappen? Das ist eine Konstruktion, die ist ja gigantisch gross. Wie ist man da drauf so emotional?
Also, man muss nicht wissen, ich habe vorher gesagt, der Rost ist ein guter Einkäufer. Also, da hat es natürlich verschiedenste Präqualifikationsverfahren gegeben. Man ist mit Rost über ein Jahr lang, einmal beim Rostbau 1, über ein Jahr lang in einem Team, also mehrere Firmen sind da involviert gewesen. Zusammen gewesen, hat die Herausforderungen, die man hat bei so einer Baustelle, hat man aufs Papier gelegt, hat man probiert, vorgängig auch Szenarien ausfindig zu machen und dann entsprechend Konzept zu machen. Also wir haben gewusst, was wir machen. Wir haben ein sehr gutes Team gehabt. Und beim zweiten war es natürlich viel einfacher gewesen. Ja, also
haben Sie die Vorlage Copy-Paste?
Ja, nein. Also
das war jetzt meine Frage gewesen. Hat man dort schon technische Fortschritte gehabt? Hat auch Digitalisierungsprojekte gehabt, wo man viel schneller zum Punkt gekommen ist?
Richtig, genau. Mhm. Also man hat natürlich aus dem Rostbau 1 können lernen. Wir konnten aus dem Rostbau 1 lernen. Es ist auch das ganze Planerteam ist das gleiche gewesen, oder? Und entsprechend ist man natürlich, das war nicht gut, wenn nicht, ist man auch gescheiter geworden. Oder? Und auf jeden Fall, Technologie hat eine Rolle gespielt, das würde es weit feiern hier, aber wir haben ein Stück weit auch unterschiedlich gebaut in den Prozessen und haben Wartezeiten verhindert und sind so eigentlich nochmal pro Stock, auch wenn sie unterschiedliche Grundflächen haben, aber nochmal schneller gewesen.
Wir kommen gegen den Schluss dieser Sendung. Ich möchte noch ein bisschen auf das eingehen. Digitalisierung, bei Ihnen ein grosses Thema. Haben Sie VR-Brille mittlerweile auf der Baustelle? Oder wie muss man vorstellen, was verändert sich da am meisten?
Für mich hat Digitalisierung einen kausalen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Leider wird dem zu wenig Beachtung geschenkt. Das heisst, wenn man ein Gebäude hat, ein Projekt hat, dann probiert man das heute eigentlich mit einem digitalen Zwilling vorher zu bauen. Wenn man einen digitalen Zwilling hat, dann hat man auch die Materialisierung vorher. Entsprechend gibt einem das Know-how nach Ablaufen von der Lebensdauer von diesem Gebäude auch eine Idee, wie könnte man es reuse. Das heisst, wie könnte ich es nutzen. Auch wenn ich es zurückbauen muss, dann weiss ich, was für Materialien ich verbaut habe oder man mal verbaut hat vor 70, 80 Jahren. Aber man weiss auch, was für eine Bausubstanz man vortrifft und entsprechend kann man die weiterverwenden.
Also haben Sie eigentlich heute Hilfsmittel oder Berechnungsgrundlagen, die Sie früher noch nicht hatten, wo Sie viel effizienter vorgehen können, längerfristig, ist das korrekt?
Das ist richtig.
Gut, dann habe ich meine letzte Frage, die stelle ich immer. Herr Schmid, was wünschen Sie sich für das Jahr?
Das Jahr, gut. Generell. Ich sage jetzt einmal, dass auf der Welt weniger Konflikte entstehen, als das Aufhören. Also ich glaube, das ist für die Weltwirtschaft wichtig, für die nationale Wirtschaft wichtig und das wird sich dann auch zurück abbilden auf unsere regionale Wirtschaft.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, haben Sie sich Zeit genommen, um in dieser Sendung teilzunehmen. Danke.
Danke schon vielmals.
Das war es gesehen von Wirtschaft mehr. Wir sind schon am Ende von dieser Sendung. Ich hätte jetzt gerne noch mal aufgefahren haben. Wir hatten noch viele Fragen gehabt. Manchmal geht es einfach schneller, als man will. Ihr könnt die Sendung abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Das heisst Apple, Spotify, Google Podcast und so weiter. Und da sind wir immer dabei, wenn wir Leute aus der lokalen Wirtschaft, von grossen und kleinen Unternehmen dabei haben, die erzählen, was sie bewegt, was sie wichtig finden, was sie gut finden, was sie schlecht finden und was die Region sollte irgendwie weiterbringen. Das war's gesehen von Wirtschaft näher. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer Basel, den Impulsgebern und Stimme von der Wirtschaft in der Region.